Hallo!
Freunde!
Entschuldigung!
Wir steigen wirklich direkt mit der Entschuldigung ein, gar nicht unsere klassischen Begrüßungsfloskeln.
Doch. Herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Folge
81.
Aber wovon, Lea?
Jan Philipp von unserem Podcast Zufällig verwandt.
Das sind wir.
Und wir sind
Lea Zimny.
Und Jan Philipp Zimny.
Herzlich willkommen, wie du immer sagst.
Ja, ich sag das echt immer, ne? Peinlich. Ja. Jetzt lass ich's.
Das ist, while commie ist Englisch und bedeutet während des Kommunismus.
Ja, genau. Während des Kommunismus war nicht alles schlecht.
Schon zwei Sachen, wofür wir uns entschuldigen.
Ja, Entschuldigung. Mann, ey. Guck mal, ich muss mich ja gleich eh entschuldigen. Dann kann ich ja jetzt auch noch schlimme Sachen sagen und dann ist das, ne? Nachher sich entschuldigen ist ja immer leicht. Wir gehen den leichten Weg.
Ja,
also
wir machen es uns in dieser Folge wieder leicht und fangen an mit einer Entschuldigung, was vielen Menschen notorisch schwerfällt.
Ja,
hurra!
Denn ich muss mich doch fein entschuldigen für…
Wohl fein entschuldigen.
Wohl an denn.
Ja.
Nun folgt mein Verzeihungsapparat.
Okay, hast du den extra gebaut?
Habe ich gebaut.
Für diese Folge.
Ja. Ich hatte doch beim letzten Mal, hatte ich die Postproduktion übernommen. Und
übernommen.
Und wie ja bekannt ist, bin ich ein Technik-Dino. Und ich hatte nicht richtig dann unsere Spuren so gemischt. Jedenfalls war ich dann nur ganz links zu hören und du nur dann ganz rechts.
Mhm.
Und das klingt dann bei Kopfhörern, ist das sehr anstrengend. Wenn man das hört. Ich hatte mit dem Handy dann getestet, habe gedacht, hä, die sollen sich alle nicht so anstellen, das klingt gar nicht so schlimm. Aber niemand hört Podcasts mit seinem Handy.
Ich höre.
Also laut, so
Handy. Ich mach das.
Ja, du bist der Einzige auf der Welt.
Okay.
Nein, du bist nicht der Einzige. Aber so, es war anstrengend, das zu hören. Ich habe es mir dann im Auto angehört und ich muss sagen, erstens, meine Güte, sind wir lustig. Ich hab richtig gelacht.
Das sage ich schon seit Jahren.
Ja, ich muss richtig lachen. Ich fand es auch so lustig, dass ich die Folge davor dann auch noch gehört habe und die war ja auch richtig lustig.
Lea, ein Knaller nach dem anderen.
Und dann ist mir aufgefallen, dass ich denke wie ich selbst.
What?
Ja, also du hast dann im Podcast was gesagt und dann habe ich quasi die Antwort gedacht.
Und dann habe ich auch exakt
das Gleiche gesagt. Und dann habe ich gedacht, wow, ich bin gar nicht so spontan und flippig.
Ist das nicht irgendwie erwartbar, dass du denkst wie du selbst?
Ja, schon, dass ich denke wie ich selbst, aber dass ich exakt das Gleiche, also die gleiche Reaktion. Also ich dachte, ich wäre so spontan und cool.
Ja, freier Wille widerlegt.
Ja, dabei denke ich einfach immer das Gleiche.
Es ist alles nur Reizreaktion und alles ist…
Ja.
Kausal. Und es ist kein Tropfen Magie im Universum.
Gar nicht.
So, ich finde das so lustig, dass du dich so groß entschuldigst, weil, also mir hätte das genauso passieren können,
ja,
sag ich ganz ehrlich.
Ja, aber seltener.
Ja, einfach dadurch, dass ich es häufiger mache, habe ich einfach mehr Übung
und
darauf läuft es hinaus.
Und jetzt haben
aber
wir ja auch vorgebeugt.
Ich fand auch euch, ja, wir haben natürlich jetzt unsere Produktionseinstellungen verändert. Wir nehmen jetzt nur noch Mono auf, damit das gar nicht mehr passieren kann.
Damit ich keine Scheiße mehr bauen kann.
Und wenn, jetzt werden natürlich uns Zuschriften erreichen von Leuten, die dann sagen, oh, ich fand das aber früher total geil, dass Lea immer 20% rechts und Jan Philipp 20% links war. Jetzt seid ihr alle einfach Knötsch in der Mitte. Das ist, als wärt ihr so ein Totempfahl, der mit mir spricht, einfach nur übereinander angeordnet. Nee, macht das wieder so wie früher. So.
Wir sind der Totempfahl der Podcast-Landschaft.
Wir sind aber sowas von leer.
Ja.
Ja. Und ich fand, was ich gerade sagen wollte, ich fand euch da draußen auch so süß, weil ihr seid Libis. Ich sag's, wie es ist, ihr seid Libis da draußen an euren Endgeräten, weil niemand hat natürlich das so geschrieben, wie ich das gerade dargestellt habe, sondern alle waren so, hey, ist das Absicht? Was ist da passiert? Und mir ist aufgefallen, dass ihr häufiger mal mit den Einstellungen experimentiert und so weiter. Da hat wirklich jemand geschrieben, dass wir damit experimentieren und ob man helfen kann.
Oh, süß, ne?
Ja.
Ja, so, wir experimentieren. Wir haben kein.
Gar
wir sind nicht.
Nicht
inkompetent, wir experimentieren.
Ich wollte genau das Gegenteil gerade sagen. Leute, wir experimentieren nicht. Manchmal passieren einfach kleine Upsi-Lols.
Ja. Und diesmal hatte ich das begangen und ich stehe dazu. Ja. Wie als ich jetzt auf Tour, hatte ich nicht mitgekriegt, dass man im Nightliner kein Klopapier in die Kloschüssel werfen darf.
Nee.
Und dann habe ich es doch gemacht und dann war I.
Das wirft man aus dem Fenster tatsächlich.
Nee,
das man
ist
benutzt so Klopapier, wirft man. Da ist ein Müll und da musst du die voll kacki.
Nee, du darfst gar nicht. Kacki verboten im Nightliner.
Kacki verboten. Ich habe mir das gerade so vorgestellt. Du so ein vollgekackis Stück Klopapier wirfst du so aus dem Fenster vom Nightliner und dann fährt hinter dir so ein armer Ford Fiesta, wo er so ein Flötsch auf der Windschutzscheibe landet.
Nein.
Und dann weiß man, ah, da sind wieder die inkontinenten alten Männer von Metallica auf Tour.
Nein, so viel daran kann gar nicht passieren. Es gibt auch kein Fenster im Bad vom Nightliner und du nimmst ja auch nicht dein Kackituch und gehst raus. Und du, es gibt nicht ein Fenster in diesem Bus, das du aufmachen kannst.
Ja. Glaubst du?
Du bist es,
labile Künstlerseele, wie in so Hotelzimmern wegen Selbstmordgefahr, dass man das nicht aufmachen kann. Also,
nein. Du müsstest während der Fahrt die Türe aufmachen und es dann rausschmeißen. Ich glaube, dann hast du andere Probleme.
Ich glaube, wenn man vollgekackt dieses Klopapier aus einem Tourbus wirft, dann hat man generell Probleme einfach.
Das macht ja auch keiner.
Ich wette.
Guck mal, das war jetzt meine erste Beichte, dass ich das gemacht habe und dann
oh mein Gott,
für Ärger gesorgt habe.
Ja.
War, ne?
Ja.
Das war meine Beichte jetzt. Und weil es ein kleines Vorstellung ist auf das Ende der Folge.
Ja, oh Leute, wir haben in dieser Folge so viele wunderbare Sachen für euch vorbereitet.
Ja.
Vielleicht können wir ja einen kleinen Überblick geben zu Beginn der Folge. Sie ist ja gerade mal 6 Minuten alt. Da kann man noch ein Intro einbauen.
Herzlich willkommen.
Also Tagesordnungspunkt 1 war die Entschuldigung.
Ja,
haben
abgehakt.
Abgehakt. So, wer jetzt noch was will, kann sich ficken. So. Wo ich gerade noch erzählt habe, dass alle so lieb waren.
Ne? Aber wir nicht.
Aber wir nicht.
Nein.
Zweiter Punkt, wir in der letzten Folge, unsere erste Posturlaubsfolge, hatte ich gar nicht so richtig von meinem Urlaub erzählt.
Nee, nur von der Orga.
Ja, nur veranstaltungstechnische Kritik angemeldet, anstatt von meinem Urlaub zu erzählen. Und da hat auch eine liebe Freundin hat auch geschrieben, dass sie ganz gerne hören möchte.
Ja, und diese liebe Freundin war ich.
Du hast auch gesagt, dass du gerne davon hören möchtest. Also als nächstes werde ich dann doch von meinem Urlaub erzählen.
Ja.
Dann haben wir einen kurzen Informationsblock, don't call it Werbeblock,
nein,
für euch vorbereitet.
Denn
mit
es sind
dem,
coole Aktionen.
Ja, es gibt coole Aktionen und es geht ja auch bald eine neue Tour mit einem neuen Programm los.
Wir sind alle so aufgeregt.
Ja, und dann, wenn das fertig ist, dann kommt das nächste Programm. Und wenn das fertig ist, kommt das nächste Programm.
Und dann
auf
stirbst
ewig, auf
du.
Ewig, auf ewig.
Die Zukunft. Wir lieben SpongeBob.
Wir lieben SpongeBob. Das ist auch der Titel für den Podcast in Zukunft.
Wir nicht mehr zufällig verwandt.
Nein,
sondern
wir lieben SpongeBob.
Aber das passt auch immer noch. Und wir sind, das passt immer noch dann.
SpongeBob. Nein. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Wir lieben SpongeBob und wir sind Lea Zimny
und Jan Philipp.
Jetzt
habe
ich
es. Nicht schlimm, wir sind auch SpongeBob. Im Herzen sind wir ein klein bisschen SpongeBob. Wir sind schon, machen schon viele SpongeBobs Anspielungs.
Ja. Und als letztes?
Ja.
Bist du bereit für den letzten Tagesordnung?
Ja.
Tatortnutzpunkt.
Den letzten Tatort.
Den letzten Tatortnutzpunkt, den wir heute vorbereitet haben.
Beichten.
Ja, uns hat tatsächlich eine Beichte erreicht, wie
zwei
wir das
sogar.
Ja mal vor dem Urlaub zwei.
Zwei Sexbeichten.
Zwei Sexbeichten.
Ja, in Erinnerung an unsere Folge, die da
genau
hieß, da wo der Sex wohnt.
Genau.
Da wohnt er, in den Beichten.
In den Beichten.
Mhm.
Und genau, das haben wir für euch vorbereitet. Und dann, wie könnte man Sexbeichten noch toppen? Wir haben eine Postkarte bekommen. Die lesen wir dann vor. Vielleicht machen wir es dramaturgisch andersrum. Lesen wir erst die Postkarte vor und dann kommen
und
die abgefahrenen Sexgeschichten.
Auch schon mal kleiner Foreshadowing, die Postkarte kommt aus Brando.
Unsere Lieblingsinsel.
Mitten unsere in Deutschland. Stadt,
Inselstadt mitten in Deutschland, Brandoven.
Brandoven. Ja. Die Älteren werden sich erinnern, erklären wir später. Jetzt Jan Philipp, erstmal.
Mein Urlaub.
Dein Urli.
Ja, vom Larpi Larpi auf dem Drachenfest und Conquesti.
Kurze Zusammenfassung.
Sollte man da nicht so sagen, also man sollte nicht Drachenfesti und Conquesti sagen. Man wird ausgeschlossen von der Veranstaltung.
Und auch ausgepeitscht.
Ausgepeitscht, aber nur im Spiel.
Nur im Spiel.
Genau.
Gedanken.
Das tut dann nicht in echt weh. Nee. Also es tut schon weh, aber man sagt,
aber
es ist nur im Spiel.
Und es tut
und
gleichmäßig
Tränen. Ja. Okay, okay, Herbert, danke.
Aber ich wollte kurz zusammenfassen, was wir schon wissen. Ja, wir wissen schon, du warst erst auf dem Drachenfest und bist dann aufs Conquest gefahren.
Genau.
Wir wissen, dass das Drachenfest umziehen wird.
Genau, das ist
wir wissen
anders.
Auch, dass das Conquest besser organisiert ist als das Drachenfest.
Mhm.
Und wir wissen, dass das Drachenfest organisiert wird von Wyvern und das Conquest wird organisiert von Schneider, Siedlungsschneider oder Schneider.
Der Wolf und die Siebschneider.
Der Wolf und die Siebschneider. Der hat eigentlich so eine Fabrik, hat der überfallen. Genau.
Der Schneider. Der Wolf hat sieben Schneider auf einmal gefressen.
Burgschneider.
Dann hat er sich auf seinen Gürtel, wo man sich auch fragt, wozu braucht der Wolf einen Gürtel? Er hat ja gar keine Hosen, aber vielleicht damit der Pelz nicht runterrutscht, hat er sich auf seinen Gürtel sieben Striche, sieben Kreuze genäht.
Ja, wegen weiß, sieben auf einem Streich.
Ja, genau.
Nee, Burg, nee, Ritterschneider.
Burgschneider.
War doch richtig, recht, sag doch dann ja, Mann.
Ich wollte aber erst meine Scheiße reden.
Ja, Verzeihung, stimmt, ist wichtiger. Er hat recht. So, das sind die Sachen,
ja,
an die wir uns natürlich alle erinnern.
Ja, interview mich doch. Interview du mich doch.
Okay.
Was glaubst du, was die Leute wissen wollen von den...
Wieso, soll ich es wie so ein unangenehmes Sportinterview machen, wo ich dich auch verwechsle mit einem anderen Sportler, der du eigentlich gar nicht gewesen bist?
Nee,
nee,
können wir das wie ein nettes, normales Interview...
Oh Mann. Wir haben das schon rausgestellt, wir sind nicht nett. Egal. Also.
Und auch nicht normal. Ich kann an dieser Stelle nochmal betonen. Wir sind hässlich und stolz.
Wir stinken. Ist auch von SpongeBob.
Ja.
Egal. So.
Hässlich und stolz auch.
Ja.
Deswegen.
Genau, deswegen.
Selbe Folge
ja,
sogar.
Ja.
Wir verstehen uns.
Ja,
wir reden über dasselbe.
Genau. So, jetzt Ruhe da drüben. Ich stelle dir jetzt die erste Frage.
Okay.
So, also du bist erst auf dem Drachenfest gewesen.
Korrekt.
So, und da erzähl doch jetzt erstmal so ein bisschen von quasi, welche Figur hast du da gespielt? In welchem Lager bist du gewesen?
Ja.
So, das würden wir gern wissen.
Vielleicht kurz zur Hintergrundinformation. Also es gibt unterschiedliche Lager auf dem Drachenfest, die sind den unterschiedlichen Drachen jeweils zugeordnet, also man kämpft dann quasi für seinen Drachen, man streitet für seinen Drachen und da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, das ist so farbkodiert schlussendlich.
Yeah.
Der rote Drache steht für Kampf und Ehre und Tatkraft und so weiter und der blaue Drache steht für Freiheit und das Meer und Gier, also Piraten kurz
Piraten,
gesagt.
Ja.
Grüne Drache steht für
Nature.
Recycling, ökologisch nachhaltige Landwirtschaft und ja, also Leben und Natur,
ja,
und so weiter. Alles, was wächst, irgendwie gedeiht und aber auch so den Kreislauf aus Leben und Tod und so weiter. Und ich bin aber in keinem der eben genannten Lager.
Aua.
Ich bin im gelben Lager, das steht für…
Pipi!
Nein, das ist für Freiheit… Eigenverantwortung, Kapitalismus.
Und wie heißt euer Drache?
Christian Lindner. Christian Lindner-Wurm. Ja, er hat sich aus der Politik zurückgezogen, um seiner Leidenschaft als Drache nachzugehen.
Und er ist erfolgreich.
Und auf einem großen Berg Gold zu liegen. Das macht Christian Lindner auch, glaube ich, in echt.
Ich aber auch.
Nein, ich bin im grauen Lager, was das spannendste Lager ist überhaupt, wie man schon an der Farbe merkt. Der graue Drache steht für Wissen und Weisheit und die Zeit. Und aber auch das Vergessen. Also alle Drachen haben auch so ein bisschen einen negativen Aspekt oder vermeintlich negativen Aspekt. Und Und der Grund, warum ich im grauen Lager bin, ist, ich spiele einen Forschungsreisenden, einen Entdecker, der von seiner Universität ausgeschickt wurde, um fremde Welten, also buchstäblich andere Dimensionen zu erforschen, Reiseberichte zu schreiben, Karten anzufertigen und dann Bericht zu erstatten, ob es da festen Boden unter den Füßen gibt und Schwerkraft und atembare Luft und so weiter.
Turns out, ja.
Ja. Und um dann halt, also Beziehungen in diese Welten aufzubauen im Sinne von Handel oder was auch immer, was halt irgendwie interessiert und spaßig ist. Und einer der Gründe,
aua,
warum, ich habe Lea versehentlich komplett das Knie eingeboxt. Das ist jetzt so nach hinten, also es knickt jetzt in die andere Richtung ab. Wenn ihr sehen wollt, wie Leas Knie in die andere Richtung abknackt, dann unterstützt uns auf Patreon, wo ihr zu allen Podcast-Folgen das Video mit dazu bekommt.
Ja, für nur 2 Euro im Monat könnt ihr unseren Podcast da mit euren Äuglein sehen.
Und sorgt dafür, dass hier die Lichter anbleiben.
Ja.
Und unterstützt uns, damit wir weiter vom Drachenfest erzählen können.
Genau.
Ja.
Was war denn
Ich
war schon bei der nächsten Frage. Ich hatte mir doch jetzt schon Fragen zu breit gelegt.
Weil ich wollte noch sagen, der Grund, warum ich das spiele, zweierlei. Erstens, das gibt mir halt die Möglichkeit, in alles reinzugucken, worauf ich Bock habe. Ne?
Ja,
also viele Leute spielen ein sehr zielgerichtetes Charakterkonzept, ne? Die sind dann zum Beispiel ein Krieger oder ein Alchemist oder ein Zauberer oder sowas und oder spielen halt einen Heiler und machen dann halt das ganze Drachenfest über Heiler oder Krieger oder was auch immer. Und ich habe halt die Möglichkeit, mit diesem Charakterkonzept in ganz viele Sachen reinzugucken, worauf immer ich Bock habe. Und das ist natürlich für so einen ADHS-Hasi wie mich natürlich eine ganz tolle
ADHS-Hasi.
Ja, eine ganz tolle Möglichkeit, immer das zu machen, was mich gerade interessiert. Ja. Im ersten Jahr, als ich den Charakter gespielt habe, wollte ich ganz viele Karten zeichnen. Im nächsten Jahr hatte ich da schon keinen Bock mehr drauf. Ja. Und dann muss ich nicht jedes Mal ein neues Charakterkonzept machen, sondern habe eins, was mir da die Möglichkeit gibt, das zu machen. Und der andere Grund ist, die Welt oder beziehungsweise auch speziell die Universität, von der dieser Charakter ausgeschickt wurde, ist Teil der Welt von meinem Fantasy-Roman, an dem ich arbeite.
Das ist so cool.
Wodurch dann auch auf dem Drachenfest mit meinen Freundinnen und Freunden und den anderen Leuten, die da sind, immer wenn wir uns da was ausdenken, hat das halt immer sehr hohes Potenzial, dass das in diese Welt von dem Fantasy-Roman mit übergeht.
Mega cool.
Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr auf dem Drachenfest, haben wir das erste Mal einen Feiertag gefeiert, den wir uns natürlich nicht letztes Jahr ausgedacht haben, sondern der schon immer Tradition gewesen ist.
Darf ich vorher die Frage stellen, die ich dazu mir bereitgelegt hatte?
Ja.
Du darfst nicht einfach reden, das ist ein Interview.
Natürlich, Entschuldigung.
Ja. So, also, was war denn dieses Jahr besonders auf dem Drachenfest? Gab es vielleicht einen besonderen Tag, den ihr
Ja, es gab viele Dinge, die ganz besonders waren.
Ja, da frage ich gleich nach. Jetzt erzähl erstmal von dem Tag. Ich habe jetzt hier einen steifen Plan an den alten Würmern.
Natürlich. Bitte das nächste Mal mir vorher das Skript geben, damit ich meinen Text auswendig lernen kann.
Nee.
Ja, wir haben dieses Jahr das erste Mal einen Feiertag gefeiert, der natürlich schon immer Tradition gewesen ist.
Ja, seit Jahrhunderten.
Aber in diesem Jahr hat es die Universität zum ersten Mal erlaubt.
Ja.
Das habe ich dann auch in meinen Reiseberichten richtig schön eingeführt. Ich habe dann gesagt, die Universität, also kannst du dann für einen der ersten Tage, macht dann im Prinzip jeden Tag Tagebuch. Ne?
Mhm.
Und an einem der ersten Tage habe ich geschrieben, dass ein Brief von der Universität kam und darin heißt es, wir dürfen, und es ist uns jetzt gestattet, den Bachenberger Kuchentag zu feiern.
Mhm.
Und ein Feiertag, bei dem es natürlich in erster Linie hauptsächlich darum geht, Kuchen zu essen. Und,
guter Feiertag.
Sich ein bisschen einen hinter die Rüstung zu katapultieren.
Mhm. Den Kuchen natürlich nur. Ja,
natürlich
Eierlikörkuchen.
Aber ohne den Kuchen. Da habe ich dann halt in meinen Forschungsbericht oder beziehungsweise in mein Tagebuch dann für den Tag geschrieben, so, ne, die Universität hat uns das erlaubt, aber die haben gesagt, um halt irgendwie die Verbindung zu Brauchtum und Zusammenhalt zu stärken und sowas. Ich habe gesagt, dass ich das aber für einen vorgeschützten, also für einen Vorwand halte, weil vor 3 Monaten sich eine Gruppe von 50 Albrechts in einem Chemielabor, also von 50 Studierenden der Universität in einem Alchemielabor in die Luft gesprengt hat und das eine Beschwichtigungstaktik ist. Die haben nämlich in dem Alchemielabor versucht, eine harte Suppe zu erfinden, die man mit auf Reisen nehmen kann, haben sich dabei in die Luft gesprengt und von denen ist nur ein einziger Bouillonwürfel übrig geblieben. Und deswegen, ne, um da so ein bisschen das zu beschwichtigen, erlaubt die Universität jetzt, dass wir den Kuchentag feiern. Mhm. Die Studierenden an dieser Universität heißen übrigens alle Albrecht. Das ist im Prinzip also so eine Art Berufsbezeichnung. Ja. Also wenn du da dich einschreibst, wirst du nicht nur auf Expedition geschickt, bevor du anfangen darfst zu studieren, wirst du erstmal auf Expedition geschickt, sondern du legst auch deinen alten Namen ab und bist dann ein Albrecht und hast dann deine Matrikelnummer. Also du bist Albrecht und dann so eine Nummer. Und das habe ich auch schon über die vergangenen 4 Jahre immer wieder Leuten erklärt, dass das so das ist. Und erst in diesem Jahr hat mich mal jemand gefragt, was denn mein früherer Name gewesen ist, bevor ich Albrecht geworden bin.
Und
das habe ich mir nicht überlegt. Dann stand ich da so und sagte, Tim. Und dann hat die Person mich ganz komisch angeguckt, weil das natürlich kein Mittelalter-Fantasy-Name ist. So. Ja. Es sei denn, du schreibst es mit TH, Thim und dann
und Y,
Thime. Und dann noch so ein Apostroph irgendwo, was da nicht reingehört.
Oh, du hättest sagen sollen, auch Albrecht und dass sich für dich eigentlich gar nichts geändert hat.
Darauf läuft es dann hinaus, weil als die Person dann komisch geguckt hat, nachdem ich Tim gesagt habe, habe ich gesagt, war nur ein Scherz, hieß vorher auch schon Albrecht.
Sehr gut.
Vom Albrecht zum Albrecht. Ja, und Kuchentag war also bestimmt für mich auf jeden Fall einer der schönsten Tage auf dem Drachenfest. Weil wir haben alle Leute, die wir kannten, eingeladen und die sind dann auch alle gekommen über den ganzen Abend. Und wir hatten unser Lager war eigentlich für 3 bis 4 Leute ausgelegt und wir hatten dann am Ende eher so 30 da drin.
Wow.
Und dann war da richtig Sause bis tief in die Nacht und das war total schön. Und eine von den Aktivitäten, wir hatten uns so viel überlegt, was wir gar nicht gemacht haben. Eine Sache, die wir erfunden haben, ist russisch Omelett. Russisch Omelett funktioniert so, angenommen, ne, du hast 30 Leute zu Besuch, dann hast du 29 hart gekochte Eier und ein ungekochtes Ei. Und den meisten Leuten erschließen sich an diesem Punkt schon die Spielregeln von russisch Omelett. Und das Ding ist, wir hatten so viel Spaß an dieser Idee, dass wir uns nicht mal überlegt haben, was passiert denn mit der Person, die dann das rohe Ei erwischt. Gewinnt die irgendwie einen Preis oder so?
Die muss nach Hause fahren sofort.
Die muss nach Hause fahren. Die kann sofort duschen gehen und nach Hause fahren. Und da sind wir gar nicht zu gekommen, weil wir vorher schon so viel Spaß hatten. Aber auf jeden Fall eine Sache, die wir gemacht haben, um auch wieder so ein bisschen den Bezug zu dem Fantasy-Roman herzustellen. Ich wollte eigentlich für den Kuchentag eine Parodie auf die Weihnachtsgeschichte schreiben, weil Kuchentag sich auch zu so einer Art Weihnachten entwickelt hat. Wir haben uns auch Geschenke gemacht gegenseitig.
So süß.
Und dann wollte ich eine Parodie auf die Weihnachtsgeschichte schreiben und dann war ich aber total inspiriert und dann habe ich stattdessen so ein kennst du die urgrimmschen Märchen,
ja,
die so total düster
und grausam sind?
Ja. In dem Stil habe ich eine Geschichte geschrieben über einen Alchemist, der einen Kuchen backt, der sich selber erneuern kann, damit er nicht mehr ins Dorf laufen muss, um Vorräte zu kaufen, sondern halt mehr arbeiten kann. Und dieser Kuchen ist dann aber böse und jedes Stück, das er isst, da kriegt er irgendwie was von dem Kuchen von.
Mhm.
Und mit dem dritten Stück bringt der Kuchen ihn dann um. Das ist jetzt die ganz grobe Zusammenfassung. Aber das ist halt so im Stil von so einem urgrimmschen Märchen. Und der Kuchen hat auch so ein Gedicht, das er immer wieder aufsagt. Das basiert auf dem, willst du guten Kuchen backen, musst du haben 7 Sachen.
Ah, ja.
Und das habe ich erweitert bei mir in der Geschichte, die ich geschrieben habe. Es ist, willst du guten Kuchen backen, musst du haben 17 Sachen.
Ui.
Und dann ist das quasi das Rezept, das alchemische Rezept, das der Alchemist benutzt hat, um diesen Kuchen herzustellen. Das heißt, es geht natürlich los mit Butter und Schmalz,
Eier und Salz,
Milch und Mehl, Safran macht den Kuchengel und dann ist Schwefel und Jod und Salpeter, Schwefel und Äther. Kupfer und Blei seien auch mit dabei und ich weiß, ich kriege es nicht auswendig hin, aber es geht dann so immer weiter und das sind dann halt so alchemische Zutaten, die dann mit da reinkommen. Und das flüstert der Kuchen nachts immer und das hält den Alchemisten wach. Und
oh, wie gruselig.
Es ist super
auch.
Gruselig. Es ist super die gruselige Geschichte gewesen. Und weißt du, was das Abgefahrenste daran ist? Diese Region, wo dieses Märchen herkommt und Bachenberg und die Universität spielen für den Roman eine extrem untergeordnete Rolle. Ich habe jetzt Folklore aus einer Region, nicht mal so ein ganzes Fürstentum, sondern so, also das ganze Fürstentum feiert den Kuchentag, ja, aber diese Geschichte spielt in einer Region, wo die Protagonisten niemals auch nur in die Nähe von kommen und
herrlich.
Ich lieb's total.
Weil du kannst ja, also das öffnet ja 1000 Möglichkeiten.
Ja. Ich habe auch schon ganz viele Ideen für ein zweites Buch, wo es dann auch mehr um die Universität gehen wird, weil das halt ein total cooles Konzept ist, dass die halt auf allererst mal auf Expedition ausgeschickt werden und nur wenn du genug Wissen und Erkenntnisse ranbringst oder überhaupt zurückkehrst, verdienst du dir das Recht auf einen Studienplatz. So. Ja. Und was dann natürlich ist, die Studierenden, die ausgeschickt werden, also manche davon werden nur in das Fürstentum in Bachenberg selber ausgeschickt. Dann gibt es welche, die sind so in der ganzen Welt unterwegs und dann gibt es halt welche, wie den ich beim Lappen spiele, der halt in andere Welten geschickt wird. Mhm. Und die in andere Welten geschickt werden, kommen dann natürlich ein bisschen wunderlich zurück.
Ja,
so, die haben dann Jahre irgendwo verbracht in einer ganz anderen Sphäre und dann mussten deren Kleidung reparieren. Das heißt, sie haben komische Applikationen aufgestickt auf ihre Kleidung, die sie von der Universität bekommen haben und wer dann von den anderen ein bisschen wunderlich beäugt und so weiter. Und das Konzept ist auch, wenn, ne, ein Albrecht wird dann auf Expedition geschickt und wenn der stirbt, dann wird ein anderer Albrecht nachgeschickt, der dann quasi alles aufsammelt, was der erste Albrecht hat fallen lassen und dann die Expedition weiterführt, so, damit auch die Forschungsergebnisse gesichert werden.
Ja, ja.
So. Ich bin schon der dritte Albrecht, der in den Drachenland ist, aber die ersten beiden sind auf der Reise verstorben. Es gibt in meinen Aufzeichnungen eine Erzählung von einem Albrecht, der in eine Welt aus Rasierklingen geschickt wird.
Ach, ganz herrlich.
Ja.
Ganz herrlich.
Hast du noch Fragen?
Ja, eigentlich wollte ich nach deinem High und deinem Lowlight fragen. Das heißt, du musst jetzt, wenn du das Highlight beantwortest, ich gehe mal davon von dem Kuchentag aus.
Ja.
Den müssen wir jetzt ausklammern. Was war dein Highlight, abgesehen vom Kuchentag? Und was war dein Lowlight?
Mein Highlight, abgesehen vom Kuchentag, war meine philosophische Diskussion mit dem grauen Avatar. Also es gibt Inkarnationen der Drachen, die dann auch da auf dem Drachenfest rumlaufen. Das sind die Avatare. Damit halt die besser mit den Sterblichen interagieren können und dann nicht so ein riesiger Drache halt dann da rumliegt, sondern halt dann,
schade, ne? Wie geil wär's.
Ja, aber produktionskostentechnisch kann ich das schon nachvollziehen. Und auf jeden Fall, mit dem habe ich eine philosophische Diskussion geführt, weil ich gerade halt, um an der Universität aufgenommen zu werden, also einen festen Studienplatz zu bekommen, eine philosophische Abhandlung über die unterschiedlichen Moralvorstellungen, die in der Drachenwelt vorherrschen, schreibe. Was direkt damit zusammenhängt, dass ich in den Drachenlanden dem Ethikrat angehöre, was eine vollkommen ausgedachte Institution ist, die eigentlich nur dafür da ist, den Leuten so Zertifikate auszustellen. Ich habe jetzt auch die Stempel dafür bekommen in diesem Jahr.
Wie cool.
Und ich kann jetzt den Leuten dann Stempel geben, ob ihre Vorhaben ethisch oder unethisch sind, kann ich denen so Zertifikate ausstellen. Die einfach halt, ich habe das letztens einer Freundin erzählt, die so, oh, das ist ja cool und was können die dann sich damit irgendwas erspielen? Und ich dachte so, nö, das ist einfach nur für Quatsch.
Für schön.
Ja. Und deswegen ist so eine Sache, die sich so für diesen Charakter, für den Albrecht entwickelt hat, ist dieses philosophische Dings und dann habe ich dem grauen Avatar meine Abhandlung vorgestellt. Ich habe extra so ein Dokument auf Papyrus handgeschrieben und so weiter. Ich habe gezeigt und mit dem diskutiert und das war ganz, ganz toll.
Mm.
Das hat echt Spaß gemacht.
Cool.
Ja.
Da fällt mir gerade ein, wo du jetzt Avatar gesagt hast.
Ja.
Es ist jetzt schon die dritte Person auf mich zugekommen, die mir gesagt hat, ich soll unbedingt Avatar gucken. Also diese Serie,
ja.
Der Herr der Elemente.
Ja.
Habe ich jetzt angefangen. Ist geil.
Ist eigentlich, ich hätte Lust, dass wir das zusammen gucken, weil das ist wirklich eine geile Serie.
Es ist wirklich, es macht echt Spaß.
Ja.
Nur ganz kurz eingeschoben, es fiel mir gerade ein, weil du Avatar sagtest, aber du musst noch von deinem Lowlight erzählen.
Mein Lowlight, ich war, weiß ich nicht, ich war gegen Ende der Veranstaltung, hatte ich so meine sozialen Reserven schon sehr aufgebraucht. Es gibt halt,
sehr nachvollziehbar.
Es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Ja. Ich habe, das muss auch am Samstag, also ne, das geht dann von Montag bis Sonntag. Und am Samstagabend oder Nachmittag war ich dann, habe ich dann zu meinen Freundinnen und Freunden gesagt, ich vermisse Wände.
Ja.
Das konnten die nicht so richtig nachvollziehen, aber du bist halt im Zelt die ganze Zeit und
du bist die ganze Zeit dem Wetter ausgesetzt.
Ja. Ja, und da ging es mir dann mal emotional nicht so gut. Ich wurde dann aber sehr lieb aufgefangen von meinen Leuten, was
Gute
dann
Leute.
Schon fast wieder ein Highlight geworden ist, weil die das so gut gemacht haben.
Ärgerlich. Weil du wolltest ja von deinem Lowlight erzählen. Nein, natürlich sehr schön, sehr gute Leute, sehr, sehr toll.
Ja.
Ja.
Und genau, danach war ich auf dem Conquest.
Ja.
Und so,
Und da spielst du den gleichen Charakter?
Da spiele ich den gleichen Charakter,
genau,
der dann auf Forschungsreise auch in diese Welten geschickt wurde.
Und was waren da dein High und dein Lowlight?
Oh, da gab es auch viel, was super toll war. Ich habe ganz viele Kurse in der Gilde der Alchemisten gemacht. Mhm. Und, okay. Also die Kurse waren voll das Highlight, weil dann da zu sitzen und sich Notizen zu machen in einer Vorlesung über Alchemie, also es ist halt nur, es ist doppelt fiktiv irgendwie. Du bist schon in dieser Fantasiewelt und dann hörst du noch was über eine ausgedachte Wissenschaft. Das ist halt total, das gefällt mir schon sehr gut. Und die Person, die Vorträge gemacht hat, hat das auch echt toll gemacht. Und ich habe dadurch viele schöne Notizen, was ja auch eine geile Requisite ist und
voll.
So weiter. Ich habe einen Erotik-Zeichenkurs gemacht, das war auch ein Highlight, wo wir so mit Fingerfarben Aktzeichnungen angefertigt haben. Da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen eher in die Grundschule zurückversetzt gefühlt. Aber das hat bei mir voll was angestoßen und eine Tür geöffnet irgendwie. Ich habe danach jeden Tag so über Mittag so ein bisschen in der Sonne gesessen und Aktzeichnungen angefertigt. Und das hat total viel Spaß gemacht, weil ich konnte dabei zusehen, wie ich Fortschritte gemacht habe. Das war
toll.
Halt total cool.
Ja.
Und war auch einfach so ein schönes Urlaubsgefühl, ne? Da so in der Sonne zu flezen und halt einfach ein bisschen zu zeichnen, das ist halt total schön. Und mein Lowlight ist so ein bisschen wie Alchemie auf dem Conquest funktioniert, weil die haben da kein Regelwerk für. Das Conquest funktioniert nach einer Spielphilosophie, die heißt, du kannst, was du darstellen kannst.
Ja. Das ergibt auch Sinn, erstmal.
Das ist, finde ich, voll die gute Philosophie, weil das ja auch impliziert, dass wenn du etwas Außergewöhnliches können möchtest, musst du das auch außergewöhnlich darstellen.
Ja.
Also man könnte so ein bisschen sagen, der Aufwand heiligt die Mittel oder heiligt den Zweck oder das Können oder sowas in der Richtung. Also wenn du halt den Zauberspruch sprechen möchtest, der die Welt beendet, dann muss das aber auch Aufwand, also dann muss das aber auch in seiner Inkantation so aufwendig sein, dass dann alle davon überzeugt sind und sagen, ja, Conquest ist jetzt für immer vorbei.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und so reguliert sich das dann natürlich, weil die meisten Leute dann natürlich sagen, nicht aufwendig genug, so, weil wir wollen ja weiter aufs Conquest gehen. Und das ist aber für Alchemiespiel, wenn du damit anfängst, ein bisschen schwierig.
Ja.
Weil wenn du halt da versuchst reinzukommen, dann wünschst du dir, dass dir irgendjemand so ein bisschen zeigt, hey, guck mal, die Kräuter machst du klein, kochst du und so weiter und dann hast du am Ende einen Heiltrank. Und das macht aber niemand so wirklich.
Ja,
weil alle immer nur sagen, ja, also jeder Alchemist hat da sein eigenes Rezept und experimentiert mal, guck mal, was für euch funktioniert. Und das ist, wenn du dir so einen Anstoß wünschst, dass jemand dich so in Richtung schubst, wie man Alchemiespiel darstellen kann, ne? Dass das auch schön dargestellt ist, dann fühlt man sich so ein bisschen verloren. Zum Beispiel wurde uns gesagt, in der Gilde der Alchemisten gibt es eine Bibliothek mit Rezepten.
Mhm.
Und dann war deren Bibliothek so eine lose Schublade mit so ganz vielen losen Blättern.
Ja.
Und das waren dann aber auch Zeitungsartikel. Wir haben Tagebücher von Leuten gefunden.
Huch.
Und teilweise auch einfach nur die Gedanken, die sich irgendjemand über Kamille gemacht hat, zum Beispiel.
Ich mag Kamille.
Ja, und dann nur so 5 Rezepte oder sowas.
Mm.
Und nochmal 5 auf Französisch und nochmal 5 auf Englisch. So.
Ja.
Und davon war nichts brauchbar. Also du hattest dann nur so Trank zur Fußpflege bei Trollen oder sowas.
Mm.
Und aber keinen Heiltrank oder einen Schlaftrank oder sowas, sondern nur so Sachen, wo du denkst, ja, das bringt mir nichts. Und das war so ein bisschen enttäuschend.
Ja, ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber, also ich finde, alles in allem, das klingt nach tollen 2 Wochen.
Ja, ich liebe es so sehr.
Tolle,
ich liebe es so sehr. Es ist so ein geiles Hobby, weil es dir ermöglicht, ganz viele Hobbys zu haben.
Ja.
Und weil es dir halt ganz viele fantastische, abgefahrene Dinge ermöglicht.
Mhm.
Also du kannst dich mit Sachen auseinandersetzen und Sachen machen, die im Alltag halt einfach, also sowas von überhaupt nicht der Fall sind. Und das ist halt total schön und spaßig.
Ja, mega, das klingt ganz, ganz toll.
Ja.
Wirklich, da freue ich mich doch.
Ja, ich freue mich auch.
Ich hatte das ja zu, also.
Schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal, was wird. Was wird? Weißt du, was aber auch ganz tolle, nicht alltägliche Sachen sind?
Möchtest du die Überleitung, also deine Überleitung, Lea? Das sind ganz tolle, nicht alltägliche Sachen.
Weil
du möchtest jetzt natürlich zu unseren Aktionen.
Aktionen.
Oh Leute, es passiert schon wieder so viel.
Ja, es geht doch jetzt endlich wieder los.
Mit neuem Programm. Ihr habt das natürlich mitbekommen. Illegale Straßentherapie ist auf dem Weg. Sie kommt zu euch. In dunklen Ecken werdet ihr
überrascht
und
schreit jemand Therapie.
geht's dann
los.
Aufgelöst nach Hause. So, ihr weint dann und sagt, nee, es war gut.
dieses Meme, ich habe bestanden, mir geht's gar nicht gut.
Ja, nur emotional umgekehrt.
Ich fühle die so, diese Frau. Ich habe so oft, sage ich das, kennt ihr diese Frau, die sagt, ich habe bestanden, mir geht's gar nicht gut. Ja.
Ja. Und da möchten wir jetzt einmal kurz an euch appellieren, kauft euch Karten, denn es geht jetzt so langsam echt los, dass nach und nach die ganzen Veranstaltungen ausverkauft werden,
das habe ich so
auch nicht erwartet, die Premiere in Köln ist schon ausverkauft.
Diverse Vorpremieren sind schon ausverkauft.
Diverse Vorpremieren, sind so schnell so viele Vorpremieren ausverkauft, dass wir eine zusätzliche Vorpremiere in Hamburg eingerichtet haben, wo es auch ein Meet and Greet vorher gibt, also es gibt, schaut mal bei Instagram rein, da findet ihr einen Post mit einem Code und wenn ihr den eingibt, bekommt ihr nicht nur günstigere Tickets für diese Vorpremiere, sondern könnt auch, wenn ihr wollt, an dem Meet and Greet vorher teilnehmen.
Ich guck mal, wie der Post aussieht. Ist der angepinnt?
Ich glaube, dummerweise
nee,
nicht.
Sollten wir vielleicht anpinnen, ne?
Ja, aber da findet ihr das Tourplakat, zusätzliche Vorpremiere in Hamburg und in meinem Linktree findet ihr auch den Zugang direkt dahin und der
ganz
Code
oben.
Ist, glaube ich, MeetZimny einfach, alles in Großbuchstaben und zusammen, MeetZymartaNordpolY und
wie die
Das ist erst das zweite Mal, dass wir ein Meet and Greet machen. Ich glaube, das erste Mal war vor vielen, vielen Jahren in Hamburg im Grünen Jäger.
Das werde ich niemals vergessen, denn ich habe alles gefilmt, ohne das Mikrofon anzumachen.
Ja, Lea hat leider vergessen, das Mikrofon einzuschalten, aber
ich habe ganz viele Aufnahmen gemacht.
Ja, die Aufnahmen sind gut.
Ja,
also
alle ohne Ton.
Genau, da könnt ihr mich treffen und kennenlernen und wir können ein bisschen quatschen. Ich erzähle ein bisschen von dem Programm. Und ich werde einen exklusiven Auszug aus dem Fantasy-Roman vorlesen.
Oh, da müssen wir alle hin.
Und danach gibt es halt dann noch die reguläre Vorpremiere von dem Programm.
Boah, also richtig viel abzustauben.
Ja, Und ihr bekommt günstigere Tickets. Also es ist nicht so, dass ihr viel abstaubt und dafür mehr bezahlen müsst, sondern nee. Ihr staubt viel ab und müsst sogar noch weniger dafür bezahlen.
Ist das nicht geil?
Das ist total abgefahren,
und
oder?
Weißt du, wo man auch abstauben kann und weniger bezahlen muss?
Oh, Lea, deine Überleitungen sind wirklich fantastisch heute.
Ja, ich hab...
Wo kann man denn abstauben und weniger bezahlen, Lea?
Ja, bei unserem großen Ausverkauf. Wir haben nämlich nicht nur neues Programm, wir, sage ich schon.
Doch, ja. Du bist auch
sondern
involviert.
Wir haben auch neuen Merch, der rauskommt mit den ersten Vorpremieren, wird es auch schon mal den ersten Merch geben und dann ist der mit auf Tour. Es wird auch einen Online-Shop geben, diesmal einen richtig echten Online-Shop.
Ja, von Leuten, die Ahnung haben.
Ja, jetzt haben wir noch so ein paar Sachen aus der alten Kollektion. Wir haben noch ganz alte Sachen. Wir haben noch die Realität ist auch nur eine Option.
Wir haben noch Riesenkalmar.
Wir haben noch Riesenkalmar.
Wir haben noch, was stört sich das Feuer, wenn sich die Hand an ihm verbrennt?
Ja.
Wir haben noch ein bisschen Bärenkatapult. Wir haben noch ganz viel Harald Töpfer.
Ja.
Und wir müssen
und
die.
Und noch den Klaubeutel.
Genau. Und noch die Zeichnung von dem Waschbär mit dem Klaubeutel.
Ja.
Und
wir haben noch Beutel.
Und wir haben noch Beutel von diesem Podcast.
Genau.
Und wir hauen das raus. Also wir verramschen das gottlos.
Ja.
Einmal, damit wir hier die Regale leer bekommen und geilen neuen Tour-Merch für euch bereitstellen können. Und halt auch, damit wir das Geld in den neuen Tour-Merch investieren können.
Genau.
Das bedeutet für euch, achtet mal darauf, in den nächsten Tagen kommen Aktionen bei Instagram und vielleicht gibt es auch auf der Internetseite einen Hinweis darauf. Da könnt ihr wirklich für ganz, sollen wir die Preise schon sagen? Wir haben ja schon darüber gesprochen.
Wir haben schon darüber gesprochen, ne?
Ja. Dann hauen wir die jetzt raus. Also wir verkaufen die T-Shirts für 10 Euro
Boah.
Und die Hoodies für 25 Euro.
Boah, das ist günstig.
Was super günstig ist, also 66% Rabatt schlussendlich.
Ja.
Die T-Shirts haben genau 30 gekostet und die Hoodies 75 eigentlich.
70.
Genau, 70. Und Leute, das sind, abgesehen davon, dass es geiler Merch ist, sind das halt auch wirklich einfach qualitativ hochwertige Kleidungsstücke.
Ja, ganz
also
toll.
Das ist alles Bio-Baumwolle und fair gehandelt und so weiter.
Mhm.
Und von Stanley Stella, beziehungsweise manche von den anderen Sachen sind nicht von Stanley Stella, die sind von Gildan oder so heißt es, glaube ich.
Ach, die ganz, ganz alten
Sachen. Die ganz, ganz
genau.
alten Sachen.
Ja.
Und das heißt, ihr bekommt halt auch einfach ein qualitativ hochwertiges Textil zu einem echten Dumpingpreis.
Ja.
Der einzige Nachteil an der Sache ist, wir haben halt nur das da, was wir da haben.
Exakt.
Also ihr findet dann eine Liste mit dem, was verfügbar ist und da gibt es dann nicht so, oh, habt ihr das noch in meiner Größe? Nee, wir haben nur noch das, was übrig geblieben ist nach den letzten 2 Jahren Tour. Und auch den Jahren davor. Mhm. Und Sachen in eurer Größe gibt es dann mit den neuen Motiven, mit dem neuen Programm.
Da kommen dann wieder alles in allen Größen. Und ich würde gerne noch einen kleinen Tipp mitgeben, weil wir haben ja viele Sachen nur noch zum Beispiel in eher kleinen Größen. Ne?
Ja.
Also dann so, wir haben teilweise sogar Sachen in XXS.
Ja, wo ich auch nicht sagen kann, welcher Teufel mich da geritten hat, das zu produzieren.
Ja, keine Ahnung.
Welche,
man testet's ja mal, ne?
Welche Grundschüler-Fanbase habe ich mir da herbeigedichtet, die es nicht gibt?
Wir wissen nicht, aber da könnte man ja zum Beispiel, wenn man so mehr oder weniger Nähskills hat, könnte man sich ja zum Beispiel auch ein kleines holen und das dann auf einen Jutebeutel nähen oder da draußen Kissen machen.
Hervorragende Idee.
Genau, oder das vielleicht verschenken an jemanden, der nähen kann. Oder, keine Ahnung, das dem Stofftier überziehen.
Ja.
Was auch immer. Kann man dann damit machen. Und genau, das wird in den nächsten Tagen passieren.
Also haltet da die Augen auf bei Instagram. Und
wer zuerst kommt, mal zuerst.
Der Website.
Das heißt, was weg ist, ist weg. Das, Ach so, und was kostet denn der Beutel? Das haben wir noch gar nicht festgelegt, ne?
$1 Million.
Okay. Es wird ein Beutel verkauft für $1 Million.
Wir haben den, glaube ich, auf Tour für einen Zehner verkauft. Dann würde ich sagen, 5
ja,
Euro?
Ja, aber wir haben den auf Tour für 15 verkauft, oder?
Dann würde ich trotzdem sagen, 5 Euro.
Ja? 5 ja. Euro für einen Beutel?
Ja, wegen 66% Rabatt, hallo.
Ja, hallo. Ja,
jetzt,
so machen wir
alles
jetzt,
muss
jetzt,
raus, Leute.
Genau.
Großer Sommerschlussverkauf.
Ja,
Gewinne,
wirklich.
Gewinne, Gewinne.
Die nächste
Der
Runde
nächste
geht rückwärts.
Der nächste Beutel geht rückwärts.
Was? So, jetzt haben wir hier genug über Merch und so geredet.
Ja.
Jetzt sind mir auch die Überleitungen ausgegangen. Die sind nämlich auch alle ausverkauft.
Wir hatten in den vergangenen Folgen vor dem Urlaub zwei Aufrufe gestartet. Einmal teilt eure Büro-Sex-Geschichte mit uns und einmal beichtet. Legt euch anonyme E-Mail-Adressen an und beichtet uns eure beichtenswerten Sachen. Es müssen ja
eure Geheimnisse.
Vergehen sein. Es können einfach Geheimnisse sein. Oder spilt den Tee einfach, kann man sagen.
Jan Philipp und der Tee wurde gespilt.
Es haben uns Zuschriften erreicht. Aber bevor wir dahin kommen,
ja.
Neues
aus Brendoven. Staffel 4 von Brendoven.
Ja, hier gibt es ein Antescriptum. Das ist auch schon, haben wir auch schon
das
ewig
Das haben wir auch schon
gemacht.
Nicht mehr gemacht. Ja.
Darf geroastet werden, aber bitte etwas kreativer, Lea.
Oh Mann, habe ich jemanden böse gemein geroastet, ohne kreativ zu sein? Wahrscheinlich sogar die beiden.
Ja, ja, es ist genau von André und Björn, wie die anderen Sachen auch. Sie sind wieder in Brendoven.
Sie sind schon wieder in Brendoven.
Ja, das ist ja jetzt auch schon Jahre her, oder eins zumindest. Ich lese mal vor.
Mann, ihr könnt mal eine neue Stadt fahren. Das war nicht kreativ genug, ne? Ihr könnt mal in…
Euch eine neue Stadt ausdenken,
ja,
mal kreativ.
So wie wir. Wir haben uns Brendoven schließlich auch selber ausgedacht, weil ich nicht lesen kann, okay?
Die beiden schreiben, ja. Liebe Lea, lieber Jan Philipp, eure Schmiedecousins sind mal wieder in Brendoven.
Juhu!
Diesmal zur Sale 2025.
Sale!
Du, 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 du.
Ein Event, zu dem alle 5 Jahre Windjammer aus aller Herren / Damenländer zusammenkommen.
Was sind Windjammer?
Das müssen wir gleich mal rausfinden, weil das ist auch meine Interpretation. Es könnte auch Windjammer sein.
Ach so.
Aber ich glaube, Windjammer ergibt mehr Sinn.
Ja.
Diesmal haben wir also diesmal haben wir also eher Schiffe, in Klammern die Boote der Meere. Eine hervorragende Anspielung auf eine Dokumentation auf meinem YouTube-Kanal. Eine sehr obskure Dokumentation über Schiffe, in der ich unter anderem nachweise, dass Zählen nicht möglich ist.
Ach klar. Und Schiffe sind die Boote der Meere.
Ja, ja. Diesmal haben wir also eher Schiffe angeschaut, anstatt selbst zu segeln. Beim nächsten Mal, Sie waren ja
von Brendoven gesegelt nach Norwegen oder so.
Ja. Das für uns beeindruckendste Schiff war die, Galeon Andalusia.
Du kannst das nicht.
Aus Sevilla. Bevor ihr googeln müsst, das ist in Spanien, Europa.
Ich weiß, wo das ist. Da kommt schließlich Flamenco her.
Aus Sevilla?
Ja.
Ist das nicht Bier auf Spanisch? Ein Sevilla? Cerveza ist das.
Ja, so weiß ich nicht. Mit Bier kenne ich mich nicht aus, aber mit Tanzen schon.
Ich habe Galeon Andalusia so gebutschert. Naja, dass du da eben was zu sagen musst. Ich bin sehr sprunghaft.
Ja,
es tut mir leid.
Ich springe mit. Wohin springen wir?
Nee, ist egal. Okay. Ich lese einfach vor. Kurz auf dem Wasser waren wir dann doch, schreiben die beiden weiter.
Juhu.
Wir haben einen Tagesturn auf der Gulden und eine Kanutour gemacht. Ich weiß nicht, ist es vielleicht Guldenfeuer oder was denkst du da?
Also, da steht.
Weißt du, wo ich
Gulden Fever.
Ja.
Guldenfever.
Das ist auch ein N da auch am Ende. Naja, also. Kurz auf dem Wasser waren wir dann doch. Wir haben einen Tagesturn auf einem Schiff gemacht und eine Kanutour. Bis zum nächsten Mal aus Brendoven, André und Jörn. Ach, die beiden. Die habe ich auch lieb. Die kommen auch ganz häufig zu Shows von
echt?
Mir.
Echt? Ach, du weißt, wie die so aussehen sogar.
Ja,
sehen
klar.
Die aus wie echte Brandovener.
Total.
Ja?
Ja, da, wir haben ja Brandoven erfunden. Wir können ja einfach sagen, was sie das tut. Beim André war ich mal schmieden.
Ach.
Der hat eine Schmiede.
Er ist das.
Mhm.
Guck. Der Schmiede André.
Der, deswegen haben sie Schmiedecousins
der
geschrieben.
Schmiede André aus zu Brandoven.
Ja, vielen Dank für eure wunderschöne Postcardi.
Wo wir nur die Hälfte erraten mussten, was da steht. Habe ich nochmal klein geroastet.
Nochmal ein Rösterchen gemacht.
Das scheint ja jetzt mein Ding zu sein mit den Brandovener Boys. Ich roaste sie.
Ja. Und
unkreativ.
Sie fahren Schiff.
Und sie fahren Schiff und dann schicken sie eine Postkarte. Ja. Und das finde ich wirklich eine ganz tolle Dynamik.
Sie segeln dir davon, angetrieben durch die heißen Winde deiner Roasts.
Schnell zur nächsten Sache.
Apropos heiße Winde.
Ja, oi, jetzt hast du hier den Staffelstab der Überleitungen aber wirklich an dich genommen.
Ah, Lea, was für eine wunderschöne Metapher, vom Staffelstab der Überleitungen zu sprechen.
Ich will vorlesen. Du hast gerade vorgelesen.
Ja, was möchtest du denn?
Machen wir erst die Bürosex-Geschichte? Ja, ne?
Da, also sie ist jetzt da schon offen.
Ja, sie ist da offen. Also,
soll ich sie ein bisschen größer machen für dich? Große Schrift, großes Lob?
Kann ich lesen.
Ja, normale Schrift. Trotzdem gut, sagt man ja.
Sagt man, so sagt man, das ist das Motto von Brandoven.
Sagt man, das ist das der Wappenspruch von Brandoven.
Ja. Da ist ein großer Buchstabe und ein kleiner Buchstabe und dann steht da drunter große Schrift, großes Lob. Normale Schrift kann ich auch lesen. Das steht da.
Es ist eine Stadt, die sehr stolz ist auf ihre Alphabetisierungsrate.
Ja. So, und jetzt der Bürgermeister aus Brandoven, nämlich der Jan Paul. Ich glaube, er hat sich Jan Paul genannt, weil du mich immer Jan Lea nennst.
Ja, ja, das haben jetzt schon ein paar Leute so gemacht,
blöder,
dass die Jan vor ihrem Namen.
Kackwurstsalat.
Ich bin ein blöder Kackwurstsalat.
Ja, weil jetzt gewöhnen
jetzt
sich die Leute
was,
das an.
Jetzt weiß ich, was André und Jörn gemeint haben mit dem kreativer Roasten.
So, jedenfalls der Bürgermeister aus Brandoven schreibt: Servus und Grüß Gott. Mein Name dürft ihr gern nennen, falls die Mail es soweit schaffen sollte. Und?
Sie ist nicht auf dem Postweg verloren gegangen.
Im Brandover Hafen angekommen. Erstmal danke für euren Content. Ich folge Jans grandios verrückten Hirnaktivitäten schon seit dem Physikvortrag und war froh, dann auf euren Podcast gestoßen zu sein und auch an Leas bunter Welt der Kuriositäten teilhaben zu dürfen. Das ist mein Motto.
Das klingt, als ob du so eine Jahrmarktshow betreibst oder so. Schlecht ausgestopfte Fantasietiere präsentiert. Leas wunderbare Welt der Kuriositäten. Hier, der Wolpertinger, von mir selbst geklebt.
Es steht auf meinem Klingelschild, steht das drauf.
Ja.
Viele Folgen habe ich mir mehrfach anhören müssen, weil es mich so sehr zum Lachen gebracht hat und immer noch bringt. Favorit ist in jedem Fall das Meepwitch und die
D&D. Mit Jench.
Meepwitch mit Jench. Das ist immer noch ein Zungenbrecher.
Das ist absoluter
Zungenbrecher. Und es ist auch eine meiner liebsten Kreationen. Und die D&D-Story, welche mich in ein neues, wunderschönes Rabbit Hole gestoßen hat. Unsicher, ob Lea das wirklich ernst meinte mit der geheimen Bürogeschichte, schreibe ich zumindest mal pro forma. Ich habe zwar nicht in einem großen Bürogebäude gearbeitet, aber zumindest in einem stallzugehörigen Büro einer Milchviehanlage.
Jetzt schon tolles Szenario.
Ich habe eine Frage. Ist Milchvieh nicht einfach Kuh?
Nee, Ziegen.
Ah, Mäuse. Zum Mäusemelken.
Oh Gott.
Man ja auch.
Kennst du diese Videos, so Reels oder TikToks, wo so Leute sich gegenüber sitzen und dann so Dad-Jokes sagen und sowas? Das war jetzt so
das
die Kategorie.
War,
und eigentlich müssten wir das auch mal machen. Das wäre auch lustig.
Ja, das stimmt. Und wir müssen auch wieder machen, was wir gegoogelt haben.
Ja.
Da habe ich mit einer Arbeitskollegin angebandelt und über ein Jahr lang techtelmechtelt, was das Zeug hielt. So sagen
ich wusste gar nicht, dass man Techtelmechtel auch als Verb benutzt.
Ja, aber es ist trotzdem groß geschrieben, Jan-Paul.
Ja,
meine Güte.
Es ist verbisiert und dann wieder nominalisiert worden.
Und zwar nicht nur auf dem Sofa im Büro oder am Schreibtisch, sondern auch überall, wo es sich sonst noch anbot.
Hallo.
Da ging's ab. Über die obligatorische Besenkammer im Melkstand. nach Nachtschicht in der Dusche und auch auf dem Tisch, an dem täglich die Kollegen essen.
Ah, das ist ein bisschen unhygienisch.
Oder der Sessel vom Chef. Das check ich noch.
Sessel vom Chef, krasser Power-Move.
Ja.
Da zu vögeln, bin voll dabei. Aber auf dem Tisch, wo die Leute essen,
nee,
bin ich raus.
Nee.
Wobei, nee, ich darf nicht so doll urteilen an der Stelle.
Warum? Ich will's nicht wissen.
Nee.
Ew. Jan Paul und Jan Philipp, ja, raus.
Ja, wir sind disqualifiziert.
Also, er schreibt weiter, und ich bin mir sicher, fast jeder von uns hat irgendwo auf Arbeit einen Ort, an dem schon schmutzige Dinge passiert sind. Wir jedenfalls.
Dieses Büro ist rein.
Ja, dieses Büro ist rein. Wir jedenfalls haben einfach nicht genug bekommen.
Du hast das auf eine Art und Weise gesagt, die mich skeptisch macht.
Ach so, nein, um Gottes Willen, dieses Büro ist rein. Wah, wah. Let it.
Let it. Let it be. Let it be.
Also, oft genug ging uns der Puls, wenn Kollegen zu hören waren. Ihr habt das nicht nur…
Auch während der Öffnungszeiten.
Das ist ja eine andere Art von Arbeitszeitbetrug, das muss man sagen.
Ja, aber die beste Art von Arbeitszeitbetrug.
Findest du? Ich finde, klein Schläfchen machen ist die beste.
Klein Schläfchen machen ist ja. Stronger Platz 2.
Mann, ey, das ist ja hier… Boah, ich bin ganz geplättet. Also oft genug ging uns der Puls, wenn Kollegen zu hören waren oder die Klinke der verschlossenen Toilettentür nach unten gedrückt wurde. Da musste sogar mal das Motorrad auf dem Waldweg herhalten, wenn man seine Ruhe haben wollte.
Das ist ein bisschen widersprüchlich, oder? So, ich meine, also, wie kannst du Sex im Büro haben und dann sagen, jetzt wollen wir aber auch mal die Ruhe haben?
So.
Boah, jetzt müssen wir in den Wald gehen.
Ihr seid ja die Störenfriede.
Das ist so, wasch mir den Rücken, aber mach mich nicht nass.
Ja, und ich wünsche mir ganz doll von dir, Jan Paul, bitte, ob es stimmt oder nicht, mir scheißegal, aber schick uns bitte noch eine E-Mail, in der du schreibst, wir haben den Tisch danach abgewischt. Das wünsche ich mir von dir. Ist mir egal, ob es eine Lüge ist. Ist mir egal.
Aber schick trotzdem.
Schick trotzdem. So, aber neben all der schönen Zeit hat das Ganze auch immer seine Schattenseiten.
Oh nein, oh Gott, diese E-Mail hat Dramaturgie, Lea.
Ja, und Schattenseiten waren ja auch schon. Es kommt noch mehr. Von, oh nein, von gebrochenem Herzen über verletzte Gefühle und betrogene Partner. Das, Jan Philipp, das ist eine ganze Doku-Soap, die da passiert.
Aber das ist eine ganze Staffel für eine Doku-Soap.
Aber wirklich. Bis hin zu Misstrauen und Wut. 5 Jahre zuvor selbst betrogen, verstehe ich nun umso mehr, wie man als Fremdgeher diesen Gefühlen ausgesetzt sein kann und die Kontrolle über seine Hormone verliert. Ein absolutes Chaos, was man sich nur schwer eingestehen kann.
What?
Also, das absolute Chaos kann ich mir sehr leicht eingestehen, zumindest von außen.
Verstehe ich das gerade richtig? Jan Paulus, du bist vor 5 Jahren selbst betrogen worden und hast durch deine Büroaffäre aber jetzt mehr Verständnis für Leute, die fremdgehen, gewonnen? Ist das das, was ich will? Ich verurteile das nicht. Ich will nur klar haben. Was.
Aber ja, der nächste Satz ist mit mehr Verständnis für meine Ex und immer noch gute Freundin. Also, versteht er jetzt? Wow. Diese E-Mail hat wirklich alles.
Ja.
Alles. Also, mit mehr Verständnis für meine Ex und immer noch gute Freundin, Kontaktabbruch zu meiner ehemaligen Kollegin aufgrund von unüberwindbaren gegenseitigen Vorwürfen, lebe ich nun in einer glücklichen Beziehung, auch noch ein Happy End, mit einer Frau, die mich aus meinem Chaos geleitet hat und mir einen Sonnenschein von Kind geschenkt hat.
Was
für eine Achterbahn.
Ja, du sagst es, Jan-Paul, was für
es eine Achterbahn. Es ist wirklich eine Achterbahn.
Eieieiei.
Wow. Wenn du so ein Leben hast, du musst nicht Reality-TV gucken, du musst keine Daily Soaps gucken, du musst nicht Black Romance, sag ich schon, Dark Romance Romane lesen oder so.
Du, also wenn man das, was Jan Paul da beschreibt, ein bisschen weiter ausstaffiert und vielleicht Vampire einsetzt statt Menschen.
Ey, bin ich abgeholt.
Ist er sofort Bestseller.
Aber wirklich.
Vampire im Milchviehbetrieb. Vampire mit Büroaffären im Milchviehbetrieb.
In einem Milchviehbetrieb.
Vielleicht sind das so Vampire, die kein Blut trinken, sondern Milch.
Also Babys?
Babys. Ja. saugen dir auch die Lebenskraft aus. Hab ich gehört.
Meine Güte, ich hatte das mit dem Milch, mit der Milchviehanlage komplett vergessen. Mein Kopf war sofort so ein Anwaltsbüro. Aber es ist ein Milchvieh, eine Milchviehanlage, wo da.
Hast du in letzter Zeit Suits geguckt?
Nee, aber ich habe es schon dreimal gesehen.
Hast du schon dreimal
gesehen? Dreimal gesehen.
Ja. Ich guck's gerade.
Echt?
Ja.
Wo bist du?
In der Mitte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau.
Nein, was passiert gerade? Nee, vielleicht spoilern wir, ne? Also
die Serie ist schon eine Weile alt.
Ja, das stimmt. Das ist so wie hier das mit dem Bruce Willis ist ein Geist.
Sie wurden, die Firma wurde, sie sind den Hartmann losgeworden und sie wurde jetzt übernommen von den Briten da.
Ah ja, von dem Vater von der Königins Schwiegertochter.
Was?
Naja, Meghan Markle spielt doch damit.
Ach so, ja, aber die haben nichts miteinander zu tun.
Doch, das ist doch ihr Vater in der
echt?
Serie.
Nein.
Ja.
Ihr Vater in der Serie ist kein Brite, der ist Amerikaner.
Aber der gehört doch auch zu der Kanzlei, die das dann aufkauft.
Ja, aber der, naja, echt?
Ja,
weiß
meine.
Ich nicht.
Kann auch sein, dass das später kommt und ich dich jetzt gespoilert habe.
Oh,
sorry.
Oh, shit.
Tut mir leid.
Und natürlich sind sie die ganze Zeit dabei, oh Gott, Mike wird entdeckt, dass
ja.
er kein Studium und kein.
Ja.
Was ich mich frage und was ich komisch finde, ist, warum niemandem bei der Anwaltskammer, dass der praktiziert, wir machen ja auch Rechnung mit ihm, dass da niemand bei der Anwaltskammer sagt, so, hey, der ist ja gar nicht bei uns eingetragen.
Vielleicht das
ist immer nur so,
nicht?
Oh, hoffentlich wissen die Leute bei Harvard, dass der da, also
vielleicht
da haben sie den ja in die Datenbank eingeschleust. Wir schweifen ab, die Leute.
Ja.
Vielleicht haben die unsere lieben ZuhörerInnen gar nicht Suits geguckt.
Und gar kein Interesse daran.
Ja.
Aber woran wir alle Interesse haben, ist jetzt an dem Schluss der Mail. An
ja.
den jedenfalls. noch ein paar Gedanken zu gesperrten Straßen wegen Sex in Bochum. Ich dachte auch erst, es müsste ja fast alle Straßen gesperrt sein. Allerdings habe ich nach ein bisschen Nachdenken festgestellt, dass es wohl doch nicht so ist. Bedenkt man durchschnittliche Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Alltagsstress, Alter der Anwohner, Wohnverhalten, Single etc., Kinder, nervige Nachbarn, Dauer des Aktes an sich, kommt es wahrscheinlich in den Abendstunden zu sogenannten Stoßzeiten. Vereinzelt auch in der Nacht und am Morgen. Aber ich glaube, von 7 bis 20 Uhr ist da kaum was los. Zählt Selbstbefriedigung eigentlich auch mit rein?
Ja.
So viel von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Ich freue mich schon auf eure neue Folge. Liebe Grüße, Jan Paul.
Sechs Mathematik gemacht. Was ist da los?
Selbstbefriedigung zählt nicht.
Oder nur halb.
Muss nur ein Drittel der Straße abstehen.
Wenn Selbstbefriedigung halb zählt, dann würde ja ein Dreier anderthalbfach zählen.
Ja.
So.
Und eine Orgie, wenn es sechs Menschen sind,
ja, es ist,
dreifach.
Ja, es ist einfach
ja.
N durch zwei.
Exakt.
Ist, ja.
Ja. So. Das ist auch ganz logisch, Mensch.
Ist, ja, Entschuldigung.
Heiligsblechle.
Entschuldigung, das ist natürlich vollkommen logisch.
So.
Holadio.
Jetzt haben wir noch das Geständnis.
Ja. Und aber wahrscheinlich unsere Folgenlaufzeit jetzt schon überschritten, ganz knapp.
Ja, das schaffen wir jetzt noch.
Ja, gut, das ist nur knapp über eine Seite das Geständnis.
Ja, wir machen nicht viel Pausen.
Ja, also hier hat jemand tatsächlich
mit einer Fake-E-Mail-Adresse und Fake-Namen
ein Geständnis. Ich weiß nicht, ob mein kleines, armes Herz das noch schafft nach der E-Mail von Jan Paul, aber wir werden herausfinden, was hier passiert. Du hast es schon gelesen, ich weiß noch gar nicht,
gelesen.
Was passiert.
Willst du dann lesen oder soll ich lesen?
Nee, du, wenn du es schon kennst, dann kannst du leichter besser vorlesen.
Ja, das stimmt.
Und ich kann, ihr kriegt jetzt meine Live-Reaktion
ja,
zu dem, meine ehrliche Reaction zu dem, was da passiert.
Okay.
Also ich werde ganz oft machen und skandalös.
Und
wenn ihr uns unterstützt auf Patreon, seht ihr, wie ich meine Perlenkette claspe.
Claspe.
Oder graspe.
Ja. Okay, dann geht's los. Liebe Jan Jans und Jan Leas. Haben wir schon wieder.
Guck mich nicht so an, das machen die Leute jetzt schon seit Monaten und warum du dich jetzt auf einmal neu darüber aufregst, wäre vollkommen
ja, das ist ja wohl meine Sache, es geht dich gar nichts an.
Natürlich, natürlich.
Eigentlich wollte ich diese Geschichte nicht teilen. Zugegeben, ich habe bei eurem ersten Aufruf darüber nachgedacht, mich aber dagegen entschieden. Nun kam eure neueste Folge raus und es kommt mir wie die Gelegenheit vor, endlich etwas loszuwerden, das mir lange auf der Seele liegt und für das ich mich bis heute schäme.
Und genau dafür ist es da.
Es trug sich zu Beginn meiner Studienzeit zu. Ich war noch immer in meiner ersten Beziehung, 4 Jahre zu der Zeit, und aufgrund einiger Umstände war unser Sexleben vorbelastet und für uns beide ganz schwierig. So war ich recht liberal und offen erzogen worden, sie eher konservativ. Zusätzlich hatten wir wegen einer gesundheitlichen Vorbelastung auf ihrer Seite nicht alle Optionen zur hormonellen Verhütung. Gleichzeitig habe ich großen Druck als Mann um die 20 verspürt, mich endlich mal auszuprobieren und Sexualität zu erkunden. Andererseits wollte ich sie natürlich auch zu nichts drängen. Ob ich das im Nachhinein nicht doch implizit getan habe, vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Sex wurde jedenfalls nach vielen schmerzhaften Gesprächen zum roten Tuch in unserer Beziehung und weder ich noch sie hatten damals die emotionale Erfahrung oder Reife, nach einer echten, langfristigen Lösung zu suchen.
Ja, das ist natürlich schade, wenn dann Gespräche darüber, die ja dann eigentlich, Entschuldigung, ich bin überwältigt, die das ja eigentlich dann alles besser machen sollten, dann das Ganze eher schlimmer machen, ist kein gutes Zeichen.
Das stimmt.
Eigentlich ist man ja immer gemeinsam gegen das Problem und nicht gegeneinander.
Nicht gegeneinander, ja, das vergisst man dann schon mal, ne? Oft habe ich mich von ihr für mein Interesse an Sex verurteilt gefühlt. Unsere Beziehung sei doch mehr als nur das Körperliche, hat sie gesagt. Ich vermute, sie hat sich wahrscheinlich in die Ecke gedrängt gefühlt, wahrscheinlich auch unzureichend. Ich kann nur raten aus heutiger Perspektive. Ihr könnt euch sicher denken, in welche Richtung die Geschichte läuft. Allerdings muss man noch 2 Infos einbringen, damit man den Kontext versteht. Zum einen habe ich als Student natürlich wenig bis kein Geld verdient. Allerdings hatte ich einiges an Erspartem von meinem Opa. Er hat sein ganzes Arbeitsleben bei einer Versicherung gearbeitet und mir eine Lebensversicherung bis zum 18. Lebensjahr abgeschlossen. Die wurde mir ausgezahlt, knapp 5-stelliger Betrag.
Ui.
Zum anderen gab es in meiner Studienstadt ziemlich prominente Werbung für ein hochklassiges Etablissement.
Ach, Bruder, du hast doch jetzt nicht die Lebensversicherung, die dein Opa für dich abgeschlossen hat, verballert für Sexarbeit.
Wir werden sehen, Jan Philipp. Nun. Da war ich also. Ein sexuell frustrierter junger Mann, Geld für einen sicheren Start in meine Zukunft auf dem Konto und eine tägliche Werbung für einen Edelpuff vor der Nase.
Ach du je.
Ich erspare euch an dieser Stelle die Details, nur so viel. Über die Webseite konnte man diskret buchen. Wünsche für Damen, Räume, Leistungen und Outfits dazu. Ich konnte den Weg sogar zu Fuß laufen, es war nicht mal weit.
Das Universum ist einfach gegen den Bruder gewesen. Ich stelle mir vor, wie er so morgens im Wohnzimmer macht er so die Vorhänge auf und dann ist er so am Gebäude auf der anderen Straßenseite so ein riesiges Werbeplakat für den Club Acapulco oder so und sowas. Ja. Und er so jeden Morgen guckt er da. Oh.
Ach, ich hab ja noch das Geld.
Steht dann drauf so.
Gib jetzt das Geld von deinem Opa aus.
Nächste Kreuzung links abbiegen, 500 Meter.
Ja.
Oh nein.
Bist du bereit?
Ja, nein, aber wir lesen weiter.
Am Ende war ich über einen Zeitraum von circa einem Jahr bestimmt 10 bis 12 Mal dort. Also einmal pro Monat.
Einmal im Monat.
Ja. Das Traurige an der Sache ist, dass ich es in dieser Zeit tatsächlich geschafft habe, mich im Recht zu fühlen. Ich habe mich doch schließlich um meine Bedürfnisse gekümmert und konnte so weiterhin mit meiner Freundin zusammen sein. Ich habe auf meine Gesundheit geachtet und in so einem hochklassigen Bordell waren die Frauen doch auch sicher freiwillig bei ihrer Arbeit. Freiwillig hat er in Anführungsstriche gesetzt, möchte ich dazu sagen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, er wäre so naiv und würde davon ausgehen. Ein paar habe ich sogar gefragt. Tatsächlich schienen die meisten okay mit ihrer Berufswahl, aber wie aussagekräftig ist meine Erhebung hier wirklich?
Ja, das
Gute
ist natürlich
Frage.
Einer der zentralen, schwierigen Punkte bei Sexarbeit, aber da gehen wir im Nachhinein ein bisschen drauf ein.
Nach diesem Jahr ging meine Beziehung dann doch zu Ende. Letztendlich hat mich mein Gewissen eingeholt, aber erzählt habe ich es ihr nie. Sie hat mir damals mit Suizid gedroht, falls
Alter
ich mich trennen sollte.
Schwede.
Das hat mir final gezeigt, dass es Zeit für mich ist, endlich einen Schlussstrich zu ziehen.
Ja, gut.
Ich schäme mich bis heute sehr für mein Verhalten. Aus meinem Bekanntenkreis weiß niemand davon. Nur meine jetzige Partnerin weiß, was damals los war.
Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er mit ihr darüber gesprochen.
Sie hat ihm sogar geholfen, das zu verarbeiten. Also,
gute Partnerin.
Ja. Besonders schlimm für mich ist, dass ich es über lange Zeit echt geschafft habe, mir einzureden, dass ich irgendwie das Recht zu dieser Täuschung hatte. Das hat mich lange an meinen moralischen Kern zweifeln lassen. Heute habe ich es hinter mir gelassen, aber manchmal kommt es noch hoch. Mhm. Es fühlt sich wie ein anderes Ich an, aber ich kann akzeptieren, dass das auch ich war. Ich aber heute andere Möglichkeiten, emotionale Kapazitäten und Weitsicht habe. Ende.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja.
Ich bin erschöpft.
Ja.
Ich bin erschöpft nach dieser Geschichte. Danke, dass du uns das zugeschickt hast.
Ja, wirklich.
Hast.
Vielen, vielen Dank.
Hochinteressantes Material.
Exakt.
Und ich habe so viele Gefühle dazu.
Oder?
Das ist unglaublich. Ja. Also, weil, was ich auch ganz spannend finde, ist, man sieht hier so ein bisschen exemplarisch, was passiert in den Leuten, wenn sie was machen, womit sie eigentlich nicht okay sind. Mhm. Ne? Also die Frage ist jetzt nicht, ist das objektiv oder gesellschaftlich falsch, was die Person, die uns das geschickt hat, gemacht hat, sondern es spricht ja deutlich daraus, das war für ihn auch schon nicht in Ordnung.
Ja.
So. Und zumindest dieser Aspekt der Täuschung dabei.
Ja, ja.
Und was dann passiert, wenn man was macht, womit man selber nicht fein ist, ist dein Gehirn, weil wenn du das dann gemacht hast, dann muss dein Gehirn das irgendwie rechtfertigen. Es muss diese kognitive Dissonanz irgendwie auflösen und findet dann halt Möglichkeiten, das zu rechtfertigen, weswegen das okay ist,
ja.
das zu machen. Mhm. Und was dann am Ende passiert, ist, wo er nur darauf hindeutet und wo er mit umzugehen scheint, ist so eine gewisse Abspaltung.
Mhm.
Ne, dass die Person, die das gemacht hat, das war ein anderes Ich.
Fühlt sich an, als wäre
genau,
es anders
gewesen. Genau, das macht man. Ja. Und das ist ganz normal für alle Menschen, dass sowas passiert. Dass man so das rechtfertigt, dass man das von sich abspaltet und so weiter. Und oh, wow, sollen wir, also das erstmal nur so voran, das finde ich schon, finde ich ganz spannend.
Ich finde dann
sollen
aber,
wir da reingehen?
Ich finde da im Anschluss ganz kurz, aber auch gut, dass er schreibt, inzwischen kann er akzeptieren, dass das auch er war.
Ja, eben.
Also das, er hat das von sich abgespalten und wieder zurückgeholt.
Eben, deswegen sagte ich, das versuchte ich auszudrücken mit, das deutet so darauf hin.
Mhm.
Aber er scheint da eine Möglichkeit gefunden zu haben. Erstmal, was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass, was hier so am Ende daraus spricht, ist so dieses, ich habe aus meinen Fehlern gelernt.
Mhm.
Und das sieht man ja auch, weil er mit seiner aktuellen Partnerin darüber gesprochen hat.
Ja.
Und das scheint ja auch eine gute Beziehung zu sein, weil das nicht die Situation verschlimmert hat, sondern hey, das geholfen hat.
Ja.
Das für beide besser zu machen.
Das haben ja beide unsere Geschichten gemein, ne? Also es ist so ein dunkles, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, dunkles Kapitel.
Ja.
Und heute haben sie aber eine tolle Beziehung und der eine hat sogar ein Kind und der andere hat seine Erlebnisse verarbeitet und so. Also das finde ich total schön, dass das der Ausgangspunkt ist.
Ja.
Ja.
Und das ist ja auch alles, was du von den Leuten erwarten kannst, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was man sich wünschen würde.
Ja.
Zu sagen, dass die Leute immer perfekt und moralisch einwandfrei handeln, ist vollkommen unrealistisch.
Ja.
Ist halt überhaupt nicht menschlich.
Ja.
Aber halt Fehler zu machen und dann daraus zu lernen und dann zu sagen, ne, wie hat das, aber heute habe ich andere Möglichkeiten, emotionale Kapazitäten und Weitsicht.
Ja.
So, das ist das Beste, was man erwarten kann. Das ist gut.
Mhm.
Das finde ich auch, das ist auch immer so schön zu sehen, wenn Leute davon erzählen.
Ja, ne?
Und ich finde es auch okay, Sachen zu bereuen.
Ja.
Also es gibt ja Leute, die sagen so, ich will nichts bereuen. So.
Mhm.
Und die meinen das natürlich irgendwie, sich zum Beispiel ausprobiert zu haben und so weiter. Aber eigentlich zeigt dir ja, wenn du was bereust, völlig egal, ob das was ist, was du nicht gemacht hast oder was oder etwas, was du gemacht hast, wenn du bereust, zeigt dir das, dass du dich weiterentwickelt hast.
Ja, ja, total.
So, und das ist ja das, was man sich wünschen würde. Du willst ja nicht stationär, also beziehungsweise statisch sein und immer weiß ich nicht, du bist 18 und dann dieselbe Person, bis du stirbst. Das ist ja kacke. Nein, entwickel dich weiter.
Voll. Und ich finde auch nicht, also ich finde, dass etwas zu bereuen, was man getan hat, schließt nicht aus, dass man trotzdem verstehen kann, warum man das in dem Moment getan hat.
Ja, total.
Also das kann sich, finde ich, durchaus die Hand geben.
Absolut.
Weil ich musste auch so gerade dran denken, okay, was bereue ich? Ne? Bin so blitz durchgegangen, ist mir eine Sache eingefallen, wo ich so dachte, ja, ich weiß aber, warum ich das damals gemacht habe. Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich es heute nicht anders machen würde und dass ich nicht trotzdem bereue. Und es ist trotzdem okay so, dass ich es gemacht habe. In dem Moment.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die meisten Menschen in den meisten Fällen das machen, was sie auf Basis ihres aktuellen Kenntnisstands für das Richtige halten.
Ja.
So. Und
so wie er ja auch.
Das heißt, wenn du dann das machst und deine Erfahrung gewinnst und dann dich weiterentwickelst und dann merkst, oh, das war nicht das Richtige, dann bedeutet das aber nicht, dass du damals hättest anders handeln können. Du hast zu dem Zeitpunkt gemacht, was du für das Bestmöglichste, für das Richtige gehalten hast.
Ja.
Und dann mit einem neuen Kenntnisstand darauf zurückzublicken und sagen, oh, hätte ich das aber mal anders gemacht, ist halt ein Rückschaufehler und nicht sehr liebevoll sich selber gegenüber.
Exakt. Ja, okay. Das würde ich auch sagen. Das sehe ich ganz genau so.
So,
wie bewertest du, also das habe ich mich so gefragt, weil findet man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schlimm an der Geschichte, dass er da in das Bordell gegangen ist, oder findet man schlimm in Anführungsstrichen an der Geschichte, dass er quasi seine Freundin betrogen hat?
Das sind auch für, also erstmal, das sind für mich die beiden Knackpunkte, die ich interessant finde, was so das wo ein Fehler sein könnte, wo schlimm ist. Mhm. So, ich zu dem ersten Punkt mit dem ins Bordell gehen, ich bin der Meinung, dass unter den richtigen Umständen Sexarbeit ist Arbeit wie jede andere Arbeit auch.
Mhm.
So, das, und was sind dann die richtigen Umstände? Das heißt, die Leute machen das freiwillig, da gibt es kein Zwangsverhältnis und das ist irgendwie sicher für alle Beteiligten auf gesundheitlicher Ebene, auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene. So, die Frage ist, die er ja auch aufwirft, es scheint ja auch was zu sein, was ihn beschäftigt hat. Er hat sie sogar bei den Leuten nachgefragt, was ich schon mal, also das finde ich irgendwie gut, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die da direkt drin sind, ist eigentlich so das Beste, was du machen kannst. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwo auf TikTok oder Instagram dir den abgedrehtesten Influencer raussuchen, den es gibt, der die craziesten Hot Takes hat und dann den Leuten zuhören. Nein, sprich mit den Leuten vor Ort. Mhm. Gleichzeitig finde ich, ist wahrscheinlich, wenn man einen realistischen Blick auf Sex, auf den Ist-Zustand von Sexarbeit wirft, wird es wahrscheinlich wenig bis gar keine Situation geben, wo das so optimal ist, wie ich das beschrieben habe.
Genau, habe ich auch gerade die Frage gestellt nach, wie utopisch ist die Vorstellung, die du da hast, ne? Also die Beschreibung, nicht die Vorstellung.
Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich ist Sexarbeit anzubieten und in Anspruch zu nehmen, erstmal nichts, was kategorisch falsch ist.
Ja, da würde ich mitgehen.
Da kommt es halt sehr doll auf die Umstände an. Da hat man dann wahrscheinlich als Kunde auch relativ wenig Einsicht rein. So, ist ja auch was er auf, ne, wie aussagekräftig ist dann seine Erhebung wirklich, deutet darauf hin, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann in dem Moment sagen, so, nee, hier, das ist alles ganz furchtbar.
Eher sehr gering.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch Zwangsverhältnisse bestehen, die den Leuten, die da in dem System drinstecken, wahrscheinlich gar nicht mal so sehr bewusst sind.
Ja.
Dass da Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, wo die sagen, ja, das ist ja normal so, was aber eigentlich Abhängigkeitsverhältnisse sind. Deswegen würde ich sagen, für mich würde ich Sexarbeit nicht in Anspruch nehmen, weil mir die Situation da zu schwammig und zu undurchsichtig ist, so wie ich den Status quo einschätze. Das hat viel vor allem mit meinem Bauchgefühl zu tun. Ich würde aber jetzt nicht hergehen und ihn pauschal dafür verurteilen. Man kann das ein bisschen kritisch sehen und er scheint ja auch eine sehr reflektierte Person zu sein.
Ja, er scheint ihm ja selbst kritisch gegenüber
ja,
zu stehen.
Der,
ja,
der, wie aus dieser Beschreibung herausspricht, auch wahrscheinlich sich selbst genug Vorwürfe dafür macht. Da muss ich jetzt nicht noch auf den Vorwurfshaufen für drauf.
Ja,
ne?
Ja.
Also, was ich sagen würde, ist, die Situation ist wahrscheinlich sehr kritisch und moralisch fragwürdig. Ich persönlich, ich habe das auch noch nicht in Anspruch genommen und ich werde das auch nicht in Anspruch nehmen, aus diesen Gründen heraus. Müssen wir ihn jetzt dafür fertig machen, dass er es gemacht hat? Würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Wem ist damit geholfen?
Ja.
Er weiß es selber, dass die Situation kritisch ist. Ich weiß es, dass die Situation kritisch ist. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, an den Verhältnissen zu arbeiten, dass die besser werden. So.
Ich finde auch, dass also das in Anführungsstrichen, ich möchte es betonen, in Anführungsstrichen Schlimmere an der Geschichte aus seiner Perspektive, wenn man jetzt die gesellschaftlichen Verhältnisse und den Ist-Zustand von Sexarbeit ausklammert, sofern man das kann, ist, finde ich, das Schlimmere in Anführungsstrichen an der Situation, dass er halt mit seiner Freundin da nicht drüber gesprochen hat, so, sondern dass er das halt, also dass er sie halt betrogen hat.
Ja.
Das finde ich dann so, wenn man den ganzen Block ausklammert, schlimmer, als dass er da überhaupt hingegangen ist.
Ja, was das angeht, da bin ich auch so ein bisschen Relativist irgendwie, glaube ich.
Wie würde sich die Geschichte verändern, ist jetzt vielleicht die letzte Frage, wir haben ja schon sehr überzogen.
Ja.
Wie würde sich die Geschichte verändern, wenn er nicht quasi in das Bordell um die Ecke gegangen wäre, sondern zu seiner Kommilitonin um die Ecke gegangen wäre, um einmal im Monat mit ihr zu …
Für den Aspekt der Täuschung ist das unerheblich.
Ist es unerheblich, ne?
So, der Grund, warum ich eben gesagt habe, ich bin Relativist, was das angeht, also die Täuschung ist falsch an der Stelle, aber ich finde sie so entsetzlich nachvollziehbar.
Ja.
Weil deren Situation krankte schon, bevor er das in Anspruch genommen hat. Also ich hätte gesagt, ich aus meiner Perspektive heute, wir wissen ja, er sagte, der war ja Anfang 20, so, und ich bin Anfang 30, da liegen Welten dazwischen. Ich aus meiner heutigen Perspektive würde sagen, da hätte man eigentlich schon Schluss machen müssen, bevor das so weit gekommen ist.
Ja, also ich finde, er hätte schon quasi, also er war zu dem Zeitpunkt ja 4 Jahre mit ihr zusammen und dann war noch dieses eine Jahr, wo er das eben gemacht hat. Wahrscheinlich hätte er schon innerhalb dieser 4 Jahre Schluss machen müssen. Aber gut, er hat ja auch geschrieben, sie hat mit Suizid gedroht. Vielleicht, ne, er ist überfordert.
Ja.
So. Es ist einfach keine leichte Situation.
Genau. Und deswegen sage ich, es ist halt irgendwie nachvollziehbar.
Ja.
So.
Was es jetzt nicht besser macht.
Ja.
Aber,
also da wäre meine Einschätzung, sollte man nicht machen, vorher Schluss machen.
Ja.
Besonders, wenn man da eine Person hat, also das scheint ja auch das, wo er dann den finalen Schlussstrich gewesen zu sein, wenn dir eine Person mit Suizid droht, wenn du Schluss machst, das ist keine Red Flag mehr, das ist so.
Ja, du rufst einen Krankenwagen dann.
Ja, also das,
ja,
fertig. Das ist emotionale Erpressung sondergleichen. Das ist, ein doofer Begriff, der immer viel um sich, das ist toxisch wie sonst noch was. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Ja, und also wenn jemand so akut, also das ist ja dann akut, würde ich jetzt so einschätzen in dem Moment, als akut suizidgefährdet. Weil du willst eigentlich Schluss machen und die Person sagt, wenn du jetzt mit mir Schluss machst, dann bringe ich mich um.
Ja.
Und dann musst du ja davon ausgehen, wenn ich das jetzt ausspreche, dass Schluss ist, dann wird sie sich umbringen. Das heißt, ich rufe die Polizei mindestens mal und halt auch einen Krankenwagen, dass da in eine psychiatrische Notfallambulanz gegangen wird.
Wenn jemand akut selbstmordgefährdet ist, die einzige Reaktion darauf ist halt sofort einen Krankenwagen rufen oder gucken, dass die Leute psychiatrische Hilfe bekommen.
Ja.
So, das ist die einzige Reaktion darauf.
Ja, die Reaktion sollte nicht sein, oh, dann bleibe ich jetzt mit dir zusammen.
Ja.
Dann bringst du dich nicht um.
Das ist auch gar nicht in der Verantwortung eines einzelnen Menschen. Also das ist in niemandes Verantwortung dafür, mit jemandem zusammen zu bleiben, damit die Person sich nicht umbringt. Ich persönlich glaube, dass die Drohung, ne, wenn du Schluss machst, dann bringe ich mich um. Mm. Das ist nochmal was anderes.
Ja, das ist, ja.
Da geht es nur sekundär um eine akute Suizidalität. Ja. Da geht es in erster Linie um Kontrolle.
Ja,
da geht es in erster Linie um die emotionale Erpressung und jemanden dazu zu bewegen,
aber
sich
das
so
ist
zu verhalten,
ja schon,
wie die Person das möchte.
Das ist ja schon sehr geschlussfolgert und sehr ein Schluss gezogen.
Total.
Was du ja in dem Moment auch, also das solltest.
Das ist aus einer völligen Distanz und emotionalen Unabhängigkeit
genau.
heraus.
Genau. Also deswegen
in der Situation ist das höllisch schwer.
Und also selbst wenn du das in der Situation blickst, also das ist so, okay, die erpresst mich gerade emotional, da geht es um Kontrolle. Sobald jemand zu mir sagt, ich bringe mich um, rufe ich einen Krankenwagen. Ob ich einschätzen kann, dass das jetzt stimmt oder nicht, ist ja egal. Weil was, wenn die Person sich dann for real umbringt? Ja. So, also.
Und
das würde ich würde dann sofort 112. Ja. 112 ist nämlich nicht die Polizei. 110 ist die Polizei.
So, und also ich deswegen würde ich auch vermuten, dass da auch schon vorher einiges im Argen lag.
Ja,
und
ja.
vor allem, dass das halt mit der Kommunikation nicht funktioniert hat. Ne? Es ist vollkommen normal und in Ordnung, sexuelle Bedürfnisse zu haben und eine Sexualität haben
und
zu
da
wollen.
Und auch drüber zu reden.
Und es ist auch vollkommen normal und vollkommen okay, das nicht zu haben.
Ja.
Gibt ja auch genug Menschen, die sagen so, nö, das ist einfach, das ist gar nicht meins, gar nicht meine Welt.
Ja.
Und ganz viele wunderbare Graustufen dazwischen.
Mhm.
Und es gibt halt auch Leute, für die ist das vorbelastet und die haben da Schwierigkeiten damit. Mhm. Und wenn man Interesse hat, eine langfristige Beziehung zu führen, dann muss man darüber sprechen.
Ja.
Dann muss man eine gemeinsame Lösung, mit der beide fein sind, wie man sowohl halt die sexuellen Bedürfnisse als auch den Heilungsprozess bei der anderen Person, wie man das in Einklang bringen kann. Mhm. Und wenn diese Gespräche aber nicht dazu führen, dass das besser wird, sondern dass die Situation noch schlimmer wird, ne, das ist ja dann auch sehr scham- und schuldbehaftet worden, sodass dann auch die vorherige Freundin vor ihm gesagt hat, so von wegen, wie war das, er hat das ja mehr oder weniger, sei doch mehr als nur das Körperliche.
Ja.
So, ja, natürlich. Mhm. Sie haben ja auch, er will ja auch nicht, also nur körperliche wäre ja, die haben einfach 24/7 am Tag Sex die ganze Zeit.
Ja, und
so.
Das
ist ja eine Übertreibung, die ihren Gefühlszustand ausdrückt, wie sehr das für sie aufgeladen ist.
Ja.
Und wenn das Ergebnis von der Kommunikation ist, dann muss man halt sagen, okay, diese Beziehung funktioniert nicht.
Ja, entweder brauchen wir Hilfe bei unserer Kommunikation, Professionelle, oder wir lassen es sein.
Genau, das sind die Optionen, die sich dann auftun. Und deswegen sage ich, ne, da wäre vorher eigentlich schon der Punkt gewesen, wo man hätte sagen müssen, das führt zu nichts, das sollte man lassen mit der Beziehung. So. Aber all diese Dinge, die ich gesagt habe und die du auch gesagt hast, erfordern ganz viel Charakterstärke und emotionale Reife, wo es, sagen wir mal, schwierig ist, die mit Anfang 20 zu haben.
Ja, na klar.
So, natürlich wäre es das Beste gewesen, da Schluss zu machen. Natürlich wäre es das Beste gewesen, nicht diese Täuschung durchzuziehen und so weiter. Das macht das immer noch nicht richtig.
Ja.
Aber halt, wie ich gesagt habe, erschreckend nachvollziehbar.
Ja, voll. Also ich finde es ganz toll, dass dieser Mensch uns diese Beichte geschickt hat und da so offen gewesen ist.
Turbospannend.
Natürlich ganz anonym. Ich habe das jetzt so gesagt, als wäre es gar nicht anonym, sondern for real anonym. Und dass wir da so drüber sprechen konnten.
Ja, find ich so spannend.
Ja, und
deswegen vielen Dank fürs Zuschicken.
Genau.
Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe, wir sind auf eine Art und Weise damit umgegangen, die für dich respektvoll und angenehm im Rahmen der Möglichkeiten ist. Und ich hoffe, dass ihr uns auch ganz viele tolle Sachen zuschickt, über die wir dann sprechen können.
Ja, ich möchte noch eine Beichte.
Ich möchte auch ganz viele Beichten. Sendet uns.
Kann auch was Harmloses sein.
Anonym eure Beichten.
Ja.
Mein Tipp nochmal, 10-Minute-Mail einfach bei Google eingeben.
Oder
vorher Text abtippen, dann Copy-Paste bei 10-Minute-Mail rein und dann an podcast@zimny.fun.
Und dann haben wir jetzt mit dieser Überlänge, sehen wir uns nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder.
Yay.
Wenn es wieder heißt,
zufällig
Entschuldigung.
Wenn wir uns neu entschuldigen. Juhu. Kommt gut durch den Raum und die Zeit. Tschüss. Tschüss.